Ja, manche von euch habe ich ja erst vor kurzem gesehen. Das ist schön. Und manche, die ja, konnten leider nicht mit dabei sein. Wir können euch noch nicht sagen, wann die nächste Gemeindefreizeit stattfindet. Aber wir wurden intensiv darauf hingewiesen, dass es doch möglichst bald sein sollte. Und das ist, glaube ich, nicht das schlechteste Zeichen. Gut, heute Teil 5 unserer Serie über das Vaterunser. Und heute geht es um die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Und wie wir es in den letzten Malen miteinander gemacht haben, so würde ich euch auch heute bitten, auffordern, aufzustehen und mit mir zusammen dieses Gebet zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dürft euch setzen, wenn ihr mögt. Ja, wir hatten im ersten Teil die Anrede, damit klar ist, um wen es geht, unser Vater im Himmel. Dann hatten wir drei Bitten, die sich alle mit Gott beschäftigt haben. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ähnlich wie bei den 10 Geboten, wo es erst um die Gebote geht, die Gott betreffen. Du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Bildnis machen, du sollst den Feiertag heiligen und so. Und dann anschließend kommen die Dinge, die uns Menschen betreffen. Dann kommen drei Bitten jetzt, die sich um uns drehen. Ich habe in einem Kommentar gelesen, interessant ist, dass es keine Bitte gibt, die was mit mir zu tun hat. Weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Vielleicht hat es damit zu tun, dass das Vaterunser als ein gemeinschaftliches Gebet gedacht ist und es deswegen nicht heißt, mein tägliches Brot gib mir heute, sondern unser tägliches Brot gib uns heute. Nächste Woche werden wir dann ein bisschen tauschen. Wir werden uns dann erst mit der dritten von diesen Uns-Bitten beschäftigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann kommt noch diese Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann kommt noch dieser Abschluss. Man nennt es eine Doxologie, ein Lobpreis sozusagen. Und dann sind wir auch schon fertig. Ja, ich habe mich gefragt, was meint Jesus mit dem täglichen Brot? Und interessant ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das so verfolgt oder ob euch das wichtig ist oder ob ihr sowas wahrnehmt. Es gibt ja ganz, ganz viele Redensarten, die sich in unserem Sprachgebrauch so eingebürgert haben, die eigentlich eins zu eins aus der Bibel kommen. Und eins davon ist, das ist mein täglich Brot. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das täglich Brot vom Horst sind Fenster. Das täglich Brot vom jemanden hier ist vielleicht für die Familie zu sorgen. Das täglich Brot ist vielleicht sich um Kinder zu kümmern. Das ist das, womit wir uns Tag für Tag auseinandersetzen, womit wir uns beschäftigen. Und womit wir Und so wird eigentlich ein Schuh drauf, womit wir Geld verdienen oder dafür sorgen, dass wir was zu essen haben. Das, was ich ständig oder was ich immer wieder tue, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, so wird es heute eigentlich verwendet. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir das ein bisschen im Hintergrund behalten, denn ich glaube, in dieser Bitte, da geht es weder um eine einseitige Ernährung, dass wir uns nur noch vom Brot ernähren sollten. Das wäre, je nachdem, vegetarisch, womöglich sogar vegan, aber bestimmt nicht gesund, wenn wir nur Brot essen würden. Und es geht auch nicht ausschließlich ums Essen. Das glaube ich auch, dass es nicht hauptsächlich oder ausschließlich ums Essen geht, sondern dass das sehr viel mehr damit gemeint ist. Nämlich, es geht um unsere Grundbedürfnisse. Das ist meins. Wir bitten Gott nicht um Kaviar. Wir bitten Gott auch nicht um Nutella oder Lachs oder was auch immer du gerne isst. Wir bitten ihn um unser täglich Brot. So, das heißt jetzt nicht, dass es falsch ist, als Christ Kaviar oder Lachs oder Nutella zu essen. Es heißt nur, dass wir Gott nicht um die besonderen Dinge bitten. Wenn wir die haben, ist nett, dann freuen wir uns drüber. Aber das, warum wir Gott hier eigentlich bitten, das, was wir von ihm gerne hätten, das ist Brot, das ist Grundnahrungsmittel, das ist das, was wir jeden Tag brauchen, ohne was wir nicht leben können. Und deswegen übersetzen manche Bibelübersetzungen, auch zum Beispiel die Gute Nachricht oder die Hoffnung für alle, die übersetzen in etwas unterschiedlicher Wortlaut, gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Wir werden nachher noch drauf kommen, dass selbst das täglich eigentlich gar nicht dasteht, aber da sage ich nachher was dazu. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ja, was brauchen wir denn zum Leben? Was brauchst du zum Leben? Ja klar, wir brauchen was zu essen, oder? Meine Frau sagt, wenn ich unterzuckert bin, dann bin ich ungenießbar. Nicht, dass sie mich essen wollte, aber natürlich brauchen wir Essen. Dann stellt euch vor, ich hätte heute Morgen keine Kleider an. Wäre schwierig, oder? Nein, stellt es euch lieber nicht vor. Aber ja, Kleidung gehört auch dazu. Jesus macht direkt im Anschluss an dieses Vaterunser, da erzählt er ihnen was über das Sorgen und so, und da geht es ums Essen und es geht auch um die Kleidung. Sagt, ihr fragt euch, was werden wir essen? Was werden wir anziehen? Wo werden wir wohnen? Ich glaube, die meisten von uns, die sind in der glücklichen Lage, dass wir uns darüber keine Gedanken machen müssen. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Begebenheit, als wir unterwegs waren, zu zweit, so wie Jesus seine Jünger ausgeschickt hat, zwei und zwei zusammen. Wir hatten kein Geld dabei, wir hatten keine Kleider dabei, obwohl ein bisschen Kleider hatten wir, glaube ich, aber wir hatten auf jeden Fall ansonsten gar nichts. Und ich war sehr erstaunt darüber. Unser Ziel war eigentlich, das Evangelium zu verkündigen. Aber wisst ihr, um was meine Gedanken gekreist haben, fast den ganzen Tag? Wo werden wir schlafen? Ich hatte keine Lust, die Nacht unter freiem Himmel zu verbringen im wunderschönen deutschen Sommer. Also Wohnung, klar, das gehört irgendwie auch dazu. Dann habe ich die Arbeit, die habe ich mal in Klammer gesetzt. Ich denke schon, das ist ein Grundbedürfnis, aber es ist eigentlich ein mittelbares Bedürfnis, weil eigentlich brauche ich diese Arbeit nur, um Geld zu verdienen, damit ich die anderen Dinge, eben Kleidung, Wohnung Essen, mir leisten kann. Und dann stellen wir schon auch fest, da kommen jetzt Dinge, wo ihr feststellt, die sind irgendwie von einer ganz anderen Qualität. Es gab irgendwann mal ein Experiment, so habe ich jedenfalls gehört, ich hoffe eigentlich, dass es nicht wirklich stattgefunden hat, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, wo zwei Gruppen von Kindern erzogen oder aufgezogen wurden und eine Gruppe der Kinder, die haben alles bekommen, was sie zum Leben brauchten, nämlich Essen, Trinken und sonst was, aber sie haben keine Beziehungen bekommen, sie haben keine Liebe bekommen, keine menschliche Zuwendung und Nähe. Und diese Kinder, denen ging es mit der Zeit ganz, ganz schlecht. Und deswegen würde ich das schon aufnehmen, Beziehungen. Man kann das jetzt natürlich alles anders formulieren, aber ihr versteht, was ich meine. Da geht es um Nahrung für meine Seele. Da geht es darum, dass ich irgendwo andocken kann, dass ich mich zu Hause fühle. Und dann gehen wir natürlich in den geistlichen Bereich rein. Gottes Wort gehört zum täglichen Brot. Das sage ich nachher noch ein bisschen was dazu. Und auch die geistliche Gemeinschaft. Ob das nun täglich stattfindet, das weiß ich nicht. Wir haben eine Kleingruppe, die trifft sich täglich, jedenfalls 5 von 7 Tagen in der Woche, und die betet. Die betet für, vielleicht auch für dich, für ganz, ganz viele Dinge. Diese geistliche Gemeinschaft, die sonntags immer schwieriger wird hier, weil es immer mehr Leute werden. Wir haben echt ein Luxusproblem. Aber diese geistliche Gemeinschaft, die so wichtig ist, falls du übrigens noch keine Kleingruppe hast, dann wäre es gut, wenn du dir auch zwischendurch noch eine suchst. So, nicht nur unser Körper hat Bedürfnisse, auch unsere Seele, unser Geist haben Bedürfnisse. Und die sollten gestillt werden. Und deswegen denke ich, dass das mit diesem täglichen Brot schon auch eine ganzheitliche Geschichte ist. Ich glaube, dass Gott immer den ganzen Menschen sieht. Als Jesus seine Jünger ausgeschickt hat, also jetzt kommen wir von dem Körperlichen her, wo wir sagen, unser Brot, gib uns heute, wo es also um die Nahrung geht. Aber als Jesus seine Jünger ausgeschickt hat, da ging es zunächst mal um die geistliche Ebene, wo er gesagt hat, predigt das Evangelium. Aber er hat eben nicht nur gesagt, predigt das Evangelium, sondern er hat gesagt, predigt das Evangelium, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus. Und das gehörte genauso zu ihrem Auftrag, weil Jesus eben nicht nur den Geist der Leute retten wollte. Er wollte nicht nur den Himmel bevölkern, sondern er wollte, dass es den Leuten hier auf dieser Welt schon besser geht. Man kann jetzt auch sagen, er wollte einfach, dass die Zeichen, die da passiert sind, den Leuten geholfen hätten zu glauben. Aber ich bin der Überzeugung, dass Jesus immer uns als ganze Person sieht. Und da gehört eben der Geist, die Seele und unser Körper auch dazu. Im Alten Testament, da finden wir immer mal wieder bei Leuten wie Abraham oder bei Hiob oder bei David oder Salomo, da finden wir, dass die gestorben sind, alt und lebenssatt. Und ich denke, damit ist nicht der Körper gemeint, sondern da ist die Seele gemeint. Die haben ganz, ganz viel Gutes erlebt und waren am Ende an dem Punkt, wo sie gesagt haben, jetzt ist genug, ich bin satt. Ich kann gehen. So, die Bedürfnisse der Seele waren gestillt. Und deswegen denke ich, dass wir das einfach auch immer ein bisschen im Blick haben sollten. Und Jesus, der hat auch die Bedürfnisse des Geistes im Blick, wenn er sagt, in Matthäus 4, Vers 4, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Und ich hoffe, dass wir das alle verstanden haben, dass du nicht bloß jeden Tag isst und deinen Körper mit den nötigen Nährstoffen versorgst, sondern dass du täglich dir die Worte Gottes zuführst, von denen dein geistlicher Mensch lebt. Unser Geist braucht Nahrung. Und lass mich dir heute Morgen eins sagen. Wer von euch isst, ihr kennt Intervallfasten, oder? Wisst ihr alle? Wer von euch isst einmal in die Woche? Ja, nicht, also ich meine nur einmal in der Woche, ausschließlich einmal in der Woche. Macht niemand, oder? Lasst mal eure Hände unten, aber wer von euch macht es geistlich so? Wer von euch ernährt sich geistlich einmal in der Woche? Wenn es hochkommt, vielleicht zweimal in der Woche, wenn du in einer Kleingruppe bist. Wäre übrigens gut, wenn du eine hättest. Wenn du keine Kleingruppe hast, dann ist womöglich bloß einmal in der Woche. Und dann gibt es noch Leute, die kommen nicht jeden Sonntag in Gottesdienst, bei denen, die essen dann nur alle zwei Wochen womöglich. Aber unsere geistliche Nahrung, die bekommen wir nicht im Gottesdienst. Unsere geistliche Nahrung bekommen wir täglich durch das Wort Gottes. Und jetzt sehe ich schon, wie manche etwas tiefer in ihrem Sitz rutschen und sagen, ach, da ist es wieder. Der Zwang zur stillen Zeit, morgens um 5 aufstehen, eine Stunde Bibel lesen, eine Stunde beten, vorm Frühstück und dann kann der Tag anfangen. Und manche von uns sind keine Nachtigallen, die sind Eulen. Wisst ihr was, ich habe für mich irgendwann mal rausgefunden, Gott gehört die beste Zeit meines Tages. Und die ist bei mir nicht morgens. Also gib Gott welche Zeit auch immer. Und lass mich mal so sagen, wenn du denkst, dass du Gott mit deiner stillen Zeit einen Gefallen tust, dann hast du was nicht verstanden. Die stille Zeit ist nicht für Gott. Der freut sich natürlich, also die ist auch für Gott. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Also Gott freut sich natürlich, wenn wir zu ihm kommen. Stellt euch vor, meine Frau und ich, wir würden einmal in der Woche miteinander reden oder uns unterhalten oder so. Wäre ja irgendwie komisch, oder? oder wenn ich meine Frau, jetzt machen wir es mal ausnahmsweise andersrum, wenn ich meine Frau ermahnen müsste, du, können wir nicht mal wieder miteinander reden? Typischerweise sind es ja eher die Frauen, die das Bedürfnis haben. Aber versteht ihr, das ist doch nichts, wo wir sagen, ja, Gott verlangt es von mir. Meine Frau will mit mir reden. Das ist was eigentlich dazugehört. Aber wir sind diejenigen, die ganz gewaltig profitieren von dieser Zeit mit Gott, weil es hier heißt, der Mensch lebt von jedem Wort, was Gott spricht. Und ja, er spricht es durch sein Wort, wenn wir sein Wort lesen. Er spricht es aber auch im Gebet, wenn unser Gebet nicht bloß eine Einbahnstraße ist. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wirklich auch diese Zeiten zu suchen. Und ich weiß, ich sitze da nicht auf dem hohen Ross und sage euch das, weil es bei mir so gut funktioniert. Das ist im Alltag manchmal schwierig. Aber es tut uns gut. Vielleicht hast du auch mal eine Zeit, wo du geistlich fasten musst. Vielleicht gibt es das bei manchen auch. Aber ansonsten, unsere geistliche Nahrung, unser tägliches Brot für unseren Geist, das bekommen wir in unserer täglichen Zeit mit Gott. Die muss im Übrigen nicht auf dem Küchenstuhl oder sonst irgendwo auf den Knien vor deinem Bett sein. Das kann im Zug sein. Kürzlich haben wir von dem Worship Center gehört, abgekürzt WC. Es waren scheinbar nicht alle bei der Predigt da, hört sie gerne nach von Tommy Maurer. So, auch da kannst du Gottes Stimme hören. Oder manche gehen spazieren. Manchmal redet Gott sogar durch deinen Ehepartner oder durch deine Kinder. Lasst uns offen sein für Gottes Reden und diese Nahrung für unseren Geist aufnehmen. Jetzt möchte ich einen kleinen Exkurs machen. Ich habe mir nur überlegt, ob das wirklich ein Exkurs ist, aber es gehört für mich unbedingt dazu, wenn wir uns über dieses tägliche Brot unterhalten. Wir haben vorher schon festgestellt, es geht hier nicht um Kaviar, um Luxus. Es geht nicht um irgendwie besonders wertvolle Dinge. Und da gibt es eine ganz interessante Anweisung, die Gott seinem Volk gibt, bevor sie in das gelobte Land kommen. 5. Mose, Kapitel 8, die Verse 11 bis 14. Da lesen wir, passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt, wenn eure Schaf-, Ziegen- und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold, Silber, Aktien und vieles andere besitzt, dann werdet nicht überheblich. Und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Wenn es euch gut geht, dann vergesst Gott nicht. Unsere Gemeindebewegung, die Ekklesia-Kirchen, die sind nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, ab 1944, wo in Deutschland eine geistliche Offenheit war, wie wir sie vielleicht in den letzten Jahren noch gar nie erlebt haben. Die Menschen wussten, wir sind am Ende und wir brauchen Gottes Hilfe. Und nicht nur die Soldaten in Stalingrad im Schützengraben haben zu Gott geschrien. Unser Volk war auf den Knien. Die Kirchen, sofern sie noch gestanden sind, waren voll. Und dann ist was passiert, was ich euch an der Grafik mitgebracht habe. Dann ist das hier passiert. Die blaue Linie ist die evangelische Kirche, die gelbe Linie ist die katholische Kirche und ihr seht, dass die schon ganz unterschiedlich sind. Das hat geografische Gründe. Die DDR oder die damalige DDR, die war vorwiegend evangelisch und da hat einfach durch die staatlichen Maßnahmen wurde die Kirche ganz systematisch entvölkert. Man hat den Leuten den Glauben mehr oder weniger systematisch ausgetrieben. Deswegen geht die evangelische Kirche in den ersten Jahren, so von 45 bis 90, einen anderen Weg als die katholische Kirche. Bei der katholischen Kirche sehen wir erst einen leichten Anstieg. Und in den letzten Jahren, das habt ihr, denke ich, alle mitbekommen, auch in den Nachrichten, ist es so, dass die Mitgliederzahlen immer weiter zurückgehen. Heute sind nur noch ca. 45% der Menschen überhaupt in einer christlichen Kirche. weniger als die Hälfte. Aber wisst ihr was? Von diesen, also nicht von diesen 45, sondern von der ganzen deutschen Bevölkerung, da würde man ja jetzt davon ausgehen, wenn die Mitglied in der Kirche sind, dass die dann an Gott glauben. Aber die neueste Statistik, die ich gefunden habe, sagt, dass an einen christlichen Gott, und das war so formuliert, ein Gott, der sich in Jesus Christus offenbart, dass da nur 19% unserer Bevölkerung dran glauben. Das ist noch nicht mal die Hälfte der Leute, die in die Kirche gehen. Und die Leute, die sonntags in den Gottesdienst gehen, das ist 2% unserer Bevölkerung. Herzlich willkommen in der Minderheit. 2% besuchen einen Gottesdienst. Bei den Katholiken deutlich mehr als bei den Evangelischen. Aber das ist schon, glaube ich, also das ist jetzt meine persönliche Ansicht, ich habe die statistischen Daten jetzt nicht so intensiv studiert, aber für mich ist es auf jeden Fall ein Anzeichen dafür, dass es uns zu gut geht und dass wir Gott nicht mehr brauchen. Dass genau das eingetreten ist, obwohl es ja gar nicht für uns gemeint war, es war für das Volk Israel gemeint, aber bei uns ist genau das passiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland am Boden. Ja, wir Deutschen waren fleißig, die Amerikaner haben kräftig geholfen und wir haben dieses Land wieder aufgebaut. Und das Wirtschaftswunder, manche von uns erinnern sich vielleicht noch dran, aber ich denke, die meisten von uns, die freuen sich an dem, was da passiert ist. Aber irgendwann haben wir festgestellt, jetzt geht's uns gut. Wozu brauchen wir Gott? Dann ist genau das passiert, was Gott seinem Volk gesagt hat. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt und wenn eure Bankkonten von D-Mark, Ostmark und Euro überfließen und ihr viel Gold und Silber und ich weiß nicht was alles besitzt, dann werdet nicht überheblich und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und wisst ihr was, ich stelle fest, dass die christlichen Kirchen an dem Punkt vielleicht manchmal auch nicht so ganz sich so verhalten, wie Jesus das will. Heute wird den Christen oft versprochen, dass sie reich werden, wenn sie viel spenden. Wir fragen auch immer mal wieder danach, dass ihr die Arbeit dieser Gemeinde unterstützen dürft, sollt. Aber was ich nicht mag, ist den Leuten zu versprechen, wenn du mir richtig Fettkohle rüberschiebst, dann wirst du reich werden. Weißt du was, wenn dein Ziel beim Geben ist, reich zu werden, dann kann es sein, dass Gott dich vor diesem Reichtum bewahrt. Ich formuliere das nochmal, damit du das auch verstehst. Wenn dein Ziel beim Geben ist, reich zu werden, dann kann es sein, dass Gott dich vor diesem Reichtum bewahrt. Denn es gibt Dinge, die tun uns nicht gut. Kennst du diesen Vers in Philipper 4, Vers 13? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Oder? Wir zitieren den immer wieder. Boah, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. An was denkst du dabei? Lass uns mal den Zusammenhang lesen. Philipper 4, Abvers 10. Ich freue mich sehr und danke Gott, dass ihr euch wieder um mich sorgt. Ich weiß, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit, mir zu helfen. Also da ging es um finanzielle Unterstützung für Paulus und seinen Dienst. Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe, ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch den, der mich mit Kraft erfüllt. Wisst ihr, was Paulus sagt? Ich kann arm sein in Jesus. Ich habe das gelernt. Ich habe gelernt, mit wenig auszukommen. Und wisst ihr, was Paulus auch sagt? Ich habe gelernt, mit Überfluss auszukommen. Jesus sagt mal, wie schwer hat es ein Reicher, ins Reich Gottes zu kommen. Wir blenden das immer gerne aus. Und Reichtum ist ja oder kann ein Segen Gottes sein. Wie viele Männer Gottes waren wirklich reich? Die Frage ist, kannst du mit diesem Reichtum umgehen? Und ich denke mir manchmal, ich möchte eine Haltung haben wie Paulus, damit Gott mir Güter anvertrauen kann. Wenn Gott sieht, dass du mit dem Reichtum nicht umgehen kannst und dass dir dieser Reichtum zum Fallstrick wird, dann wird Gott womöglich dich vor diesem Reichtum bewahren. Und dann hilft es auch nichts, wenn du noch so viel spendest. Das ist nicht der Punkt. Ja, Gott sagt, prüft mich darin, gebt den Zehnten und darüber hinaus noch Opfer und prüft mich, ob ich nicht die Schleusen des Himmels über euch auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ja, wenn du damit umgehen kannst, wird Gott das vermutlich tun. Aber das ist nicht der Grund, weshalb wir geben, um reich zu werden. Wenn dein Ziel ist, reich zu werden, dann ist, glaube ich, sowieso vermutlich was falsch. Ich habe auf unserer Leiterschaftskonferenz, da haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Martin war bei Gemeinde als System. Mal gucken, was ihr davon noch mitkriegen werdet. Ich habe mich über die Finanzen schlau machen lassen. Und da wurde eben auch gesagt, wenn du Leute hast in deiner Gemeinde, die die Gabe haben, richtig fett Kohle zu verdienen und das ins Reich Gottes zu pumpen, dann zieh die nicht aus ihrem Beruf ab. Lass die ihre Berufung leben. Aber das sind Leute, ich erinnere mich zum Beispiel an den Herrn Deichmann. Manche kennen bloß seine Schuhe. Aber dieser Herr Deichmann, der hat über Jahre hinweg Pro Christ ganz massiv finanziert. Und der hatte offensichtlich so diesen Wunsch, dass er mit seinem Reichtum nicht bloß ein schönes Leben haben will, sondern dass er das Reich Gottes voranbringen will. Es gibt sicher hunderte andere, bei denen es so ist, aber das ist einer, der mir halt so eingefallen ist. Und wenn du diese Gabe hast, Geld zu verdienen und das Geld ins Reich Gottes zu pumpen, nicht weil du reich werden willst, sondern weil du das Reich Gottes bauen willst, dann üb diese Gabe aus. Aber es kann nicht oder es sollte nicht unser Ziel sein, ich gebe mit dem Hintergedanken, dass Gott mich reich macht. Ich glaube, dann ist irgendwas verbogen in unserem geistlichen Lineal. Und jetzt lass mich nochmal was zu dem täglichen Brot sagen. Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament, wo das Volk Israel ausgezogen ist aus der Sklaverei. Und dann waren sie dort auf dem Weg ins gelobte Land. Dann haben sie sich mal wieder als ungläubig erwiesen. Gott hat ihre Späher losgeschickt und die meisten von denen haben gesagt, oh, wir werden das nie schaffen. Und Gott hat gesagt, wisst ihr was, ihr werdet jetzt 40 Jahre in der Wüste im Kreis rumlaufen. Und während dieser Zeit, weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, in der Wüste was zu essen zu finden oder irgendwas anzubauen oder sowas. In dieser Zeit hatte das Volk Hunger. Und die Frage war, wo kriegen wir Essen her? Und dann kommen sie zu Mose und Mose betet zu Gott und Gott gibt ihm eine Antwort. Und jetzt lese ich euch nur diesen Abschnitt vor, was anschließend passiert ist. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte. 2. Mose 16 von 13b bis 20a. Am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als der Tau später am Morgen verschwunden war, bedeckten feine Körner wie Reif den Boden. Die Israeliten sahen es und fragten einander, Manhu, was ist das? Daher kommt das Wort Manna. Denn sie wussten nicht, was es war. Mose antwortete, das ist das Brot, das der Herr euch zum Essen gegeben hat. Der Herr gibt euch folgende Anweisung. Sammelt euch davon so viel, wie ihr benötigt. Pro Person, die in eurem Zelt lebt, sollt ihr einen Krug davon sammeln. Dann befahl Mose ihnen, niemand soll etwas davon über Nacht aufbewahren. Das muss im Schwaben natürlich auch sagen. Und wie es bei uns vermutlich auch wäre, aber einige von ihnen hörten nicht auf Mose und hoben etwas davon auf. Unsere Jugend kennt das, die haben das jetzt auch erlebt. Am nächsten Morgen war es voller Maden und Stank. Ja. Nicht, dass sie ungehorsam waren, aber in der Wüste ist es heiß, die haben das übrig behalten und es ist verdorben. Jetzt kann man sich dann nicht fragen, hätte Gott seinem Volk nicht ein haltbares Brot geben können, oder? Hätte er sicher. Ich weiß nicht, ob das ein übernatürliches Brot war oder ob das ein natürliches Sekret von irgendwas war. Das ist auch nicht so furchtbar wichtig. Tatsache ist, wenn Gott das gewollt hätte, hätte er sicher irgendwas geben können, was eben nicht kaputt geht, was man aufheben kann, wo man ganz viel sammeln kann und dann hat man genügend für die nächsten paar Tage. Aber offensichtlich wollte Gott es nicht. Und er hat ausdrücklich gesagt, macht das nicht. behaltet nichts übrig. Morgen gibt's wieder was zu essen. Und dann, wenn du das weiterliest, darfst du gerne zu Hause nochmal machen, dann stellst du sogar fest, dass natürlich ein kleines Problem war, weil es gab ja den Sabbat und am Sabbat sollte man nicht arbeiten. Da sollte man auch kein Manna sammeln. Was machst du dann, wenn das über Nacht ansonsten kaputt geht? Gott hat es so eingerichtet, dass am Freitag die doppelte Menge da war, damit sie am Sabbat, am Samstag auch noch was zu essen hatten. Und das ist seltsamerweise nicht kaputt gegangen. Kurze Bemerkung am Rande. Wenn du beschließt, dich an den Sabbat zu halten und am Sonntag oder wann auch immer du deinen Sabbat hältst, nicht zu arbeiten, keine Schulaufgaben zu machen, nicht zu lernen, was auch immer nicht zu tun, ich glaube persönlich, dass Gott dafür sorgen wird, dass du dabei nicht zu kurz kommst. Aber was lernen wir aus dieser Geschichte oder warum macht Gott das so? Es ist natürlich Spekulation ein Stück weit, aber für mich ist eigentlich relativ offensichtlich, was Gott wollte. Nämlich Gott wollte, dass sein Volk ihm vertraut und von ihm abhängig bleibt. Ist doch klar, warum behalte ich was übrig? Ein guter Schwab wird jetzt natürlich sagen, ja, bei uns verkommt nichts. Klar, wenn da noch was übrig ist, dann das kann man ja nicht wegschmeißen. Aber ich glaube, die meisten haben es gemacht, weil sie gesagt haben, wer weiß, ob da morgen noch was liegt. Wenn es morgen nichts da ist, dann habe ich wenigstens noch was. Aber Jesus hat uns dazu auch was zu sagen. Und am Ende dieses Abschnittes, ich habe schon gesagt, dass Jesus nach dem Vaterunser unter anderem was sagt über das Sorgen und über das sich Schätze sammeln. Und am Ende dieses Abschnittes, da sagt er in Matthäus 6, Vers 33, gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben, so wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Das heißt, ich kümmere mich um Gottes Sache und Gott kümmert sich um meine Anliegen. Genau diese Bitte, mein, unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Du darfst gern mit Gott diesen Bund schließen. Du darfst sagen, Gott, ich kümmere mich um dein Reich. Ich stelle dein Reich an die erste Stelle. Und was das heißt, wenn du nicht da warst, kannst du nachhören vor 1, 2, 3, 4, 5 Wochen, wann auch immer das dran war. Ich kümmere mich um dein Reich. Und im Gegenzug, da würde ich mir wünschen, oder wenn du ganz mutig bist, sagst du, da würde ich erwarten, weil es in deinem Wort steht, dass du mir schenkst, was ich zum Leben brauche. Lass mich nur kurz was zum Vorsorgen sagen. Das war jetzt eine Anweisung, die Gott seinem Volk gegeben hat. Dürfen wir Christen also Geld auf unserem Bankkonto lagern? Dürfen wir Rentenversicherungen ansparen? Dürfen wir Altersvorsorge betreiben? Ich weiß nicht, ob es vielleicht Christen gibt, die da sagen würden, nein, du musst dem Herrn vertrauen, dass er dich versorgt. Ich persönlich würde sagen, wir haben biblische Vorbilder, die das genauso gemacht haben. Denkt an Josef in Ägypten. Ich persönlich denke nicht, dass es ein Fehler ist. Die Frage ist auch da wieder, wo ist dein Herz? Warum tust du das? Vertraust du Gott? Oder sagst du Gott, ich glaube, dass du mich versorgst, aber ich möchte auch nicht faul sein. Ich möchte nicht nachlässig sein. Ich möchte für meine Familie sorgen, was auch immer der Grund ist. Wenn dein Grund ist, dass du sagst, Gott, keine Ahnung, ob du dein Versprechen einhalten wirst, ich sorge lieber für mich selber, dann glaube ich, dann ist diese Vorsorge auch schwierig. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass man nicht vorsorgen darf. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich wollte noch was zu dem täglich sagen. Das Wort, was hier eigentlich steht, ich habe da noch versucht, ein bisschen nachzugraben, das ist auch, wird in verschiedenen Übersetzungen zum Teil dann auch verschieden übersetzt. Dann streiten sich die Theologen, das fand ich ja mal wieder toll, dass meine Zunft doch sich wirklich mit den wichtigen Fragen des Lebens beschäftigt. Heißt es nun, unser tägliches Brot, unser Brot gib uns für den heutigen Tag oder heißt es, unser Brot gib uns für den morgigen Tag? Das ist natürlich eine extrem wichtige Frage, ob Gott uns das Brot für heute gibt oder für morgen. Ich denke, das Wichtige ist doch, dass Gott uns das Brot gibt, was wir brauchen, und zwar täglich. Deswegen übersetzt man es ja auch so täglich. Und ob er mir das Brot heute gibt, damit ich es morgen essen kann, oder ob er mir es heute gibt, dass ich es heute essen kann, Das ist vielleicht noch ernährungstechnisch interessant, weil ich mal gehört habe, dass man Brot nicht ganz frisch essen soll, weil das gesünder ist. Aber ansonsten hat das geistlich für mich nicht die Bohne einer Bedeutung. Vielleicht habe ich mich jetzt als geistlich vollkommen unterbelichtet erwiesen. Und wenn du mir da einen wichtigen Grund sagen kannst, weshalb das wichtig ist, darfst du gerne hinterher zu mir kommen. Aber für mich ist das Wichtigste eigentlich, dass ich sage, ich vertraue Gott, dass er mir jeden Tag gibt, was ich brauche. So, lass uns also diese Punkte festhalten. Und ich weiß nicht, was für dich jetzt wichtig ist, was du dir mitnimmst, aber Gott sorgt für das, was wir zum Leben brauchen, für das, was du brauchst. Wir haben gesehen, dass Körper, Seele und Geist täglich Nahrung brauchen. Und da achte gerne auch drauf, dass du deinen Körper nicht unterversorgst, sondern dass du da mit Gott zusammenarbeitest. Dann haben wir gesehen, dass Reichtum durchaus auch Gefahren birgt. Und dass Gott deshalb in dieser Bitte nicht sagt, unseren täglichen Reichtum, unser tägliches Luxus, Lebensmittel gib uns heute, sondern dass Gott dir versprochen hat, dir das zu geben, was du zum Leben brauchst. Und dann schließlich vertraue Gott für deine Versorgung. Ob du viel hast oder ob du wenig hast, sei wie dieser Paulus, der gesagt hat, ich kann alles durch Christus. Ich kann Überfluss haben und ich kann Mangel leiden. Das ist für mich kein Problem. Warum? Weil ich weiß, dass Gott für mich sorgt. Und das wünsche ich mir für uns alle. Und wenn wir das nächste Mal beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann vielleicht macht Gott irgendeinen dieser Gedanken für dich besonders lebendig. Lass uns noch miteinander beten. Vater, ich danke dir, dass du uns versprochen hast, dass du dich um uns kümmerst, dass du uns versorgst. Wenn wir uns um dein Reich kümmern, Herr, dann wirst du uns das geben, was wir zum Leben brauchen. Herr, und du hast dein Volk so treu versorgt, 40 Jahre lang, jeden Tag. Und als sie dann im Land angekommen waren, wo sie selber für sich sorgen konnten, da hat das Manna dann aufgehört. Danke, Herr, du bist so ein treuer Gott. Und wir vertrauen darauf, dass sich daran nichts geändert hat. Du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und deswegen beten auch wir voller Vertrauen, unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir glauben dir, Herr, dass du Gutes für uns im Sinn hast. Und dass es gut für uns ist, den Weg mit dir zu gehen, weil wir mit dir keinen Mangel haben werden, weil du unser guter Hirte bist und uns auf grüne Auen und ans frische Wasser führst. Dir sei alle Ehre. Amen.